Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Wer von Ihnen ist heute zum ersten Mal da? Also für einige wenige gilt das. Ich werde Ihnen nur sehr knapp sagen, was ich in der letzten Vorlesung gesagt habe, noch ein paar allgemeine Worte zum Charakter der Vorlesung sagen und dann aber fortfahren. Also, diese Vorlesung handelt von Wissenschaftstheorie und mein Ziel ist, dass ich Ihnen etwas darüber sage, was eine Wissenschaft zu einer Wissenschaft macht. Und dabei soll es mir vor allen Dingen um natürlich die Wissenschaften gehen, die Sie und ich hauptsächlich betreiben, also etwa die Politikwissenschaft. Allerdings werde ich zu diesem Zweck in allgemeine Fragen und Grunddiskussionen der Wissenschaftstheorie einsteigen müssen. Und Sie sollen also im Laufe dieser Vorlesung etwa Vorschläge bekommen, was Sie unter einer Wissenschaft verstehen können, woran man wissenschaftliche im Unterschied zu un- oder nichtwissenschaftlichen Vorgehensweisen erkennen kann. Sie sollten die wichtigsten wissenschaftstheoretischen Kontroversen des 20. Jahrhunderts in Grundzügen, für mehr reicht die Zeit nicht, kennenlernen, also etwa die Diskussionen, die sich um die Wissenschaftstheorie von Karl Popper entsponnen haben. Und Sie sollten dann auch ein paar Vorschläge mitbekommen haben und darüber Gelegenheit haben nachzudenken, wie sich etwa die Politikwissenschaft und verwandte Wissenschaften, also Soziologie, Philosophie, Geschichtswissenschaft, wie die sich zu anderen Wissenschaften verhalten, was vielleicht ihre besonderen Merkmale sind. Ich werde entsprechend in dieser Vorlesung so vorgehen, damit habe ich in der letzten Woche schon begonnen, ein paar Vorschläge mache, was man unter Wissenschaftstheorie und unter Wissenschaft selbst verstehen kann. Damit werde ich heute weitermachen. Ich will dann eingehen auf die wissenschaftstheoretische Diskussion, die im 20. Jahrhundert geführt wurde und für die kennzeichnend ist, dass die Wissenschaften, über die da geredet wird, in aller Regel mitnichten alle Wissenschaften waren, die etwa heute an einer Universität vorkommen, sondern es gab einen sehr starken Bias zugunsten von Naturwissenschaften oder naturwissenschaftsnahen Wissenschaftsauffassungen. Und weil das möglicherweise eine Voreingenommenheit bedeutet, die man gerade für Fächer wie die Politikwissenschaft nicht einfach hinnehmen sollte, werde ich dann in einem nächsten Schritt etwas über mögliche Unterschiede zwischen verschiedenen Wissenschaftstypen sagen. Und ich will dann zum Schluss der Vorlesungen, also zum Ende des Semesters hin, auf ein paar Fragen kommen, die spezifisch unsere Wissenschaften betreffen könnten, etwa wie sich unsere besondere Interessiertheit am politischen Leben, an politischen Ordnungen, an Herrschaftsverhältnissen in unserer wissenschaftlichen Herangehensweise an politische Verhältnisse spiegeln sollte. Ob Wissenschaftstheorie so etwas sein könnte wie Teil einer kritischen Theorie der Gesellschaft, und ob es etwa sinnvoll ist, eine spezifisch feministische Wissenschaftstheorie oder Wissenschaftskritik zu formulieren. Damit will ich enden, aber ich möchte heute fortsetzen, was ich in der letzten Vorlesung angefangen habe, nämlich etwas Allgemeines zu sagen über den Begriff und das Verständnis von Wissenschaften selbst. Diejenigen, die da waren, bekommen jetzt in einer sehr gerafften Form nur eine Erinnerung an das, was mir aus der letzten Vorlesung wichtig war. Und für diejenigen, die heute zum ersten Mal da waren, ist es sozusagen ein Einstieg. Aber ich mache das sehr knapp und ich werde es auch in Zukunft so machen, dass ich immer die ersten 5 bis 7 Minuten darauf verwende, nur knapp in Erinnerung zu rufen, was in der Woche davor von mir gesagt wurde. Und zum Vorlesungsverlauf habe ich nur den Wunsch, dass Sie, wann immer jemand von Ihnen das Gefühl hat, entweder ich komme nicht mit oder ich habe ein Bedürfnis zu widersprechen oder ich habe eine Nachfrage, Sie sich nicht scheuen, das zu stellen. Jetzt ganz knapp zur letzten Vorlesung. Wissenschaftstheorie, so hatte ich gesagt, ist wissenschaftliche Beschäftigung mit Wissenschaft. Man kann zwei Herangehensweisen sehr knapp, sehr grob unterscheiden, nämlich eine, die man vielleicht soziologisch nennen könnte. Und da wird die Wissenschaft grob gesprochen als eine Institution oder als ein institutionalisiertes Feld von Praktiken in den Blick genommen. Und man kann dann etwa sagen, wie dieses Praxisfeld intern organisiert ist. Welche Rolle spielen zum Beispiel Schulen in der Wissenschaft? Welche Rolle spielen Machtfaktoren in der Wissenschaft? Charisma, also psychologische Faktoren und so weiter. Und ebenso, in welchen Austauschbeziehungen zu anderen gesellschaftlichen Praxisfeldern steht die Wissenschaft? Was trägt sie zum Beispiel zum Funktionieren der Politik, der Wirtschaft, des Rechts, des Sports und anderer ausdifferenzierter Teilbereiche bei? Ich hatte gesagt, dass man aus dieser Perspektive, die ihren eigenen Wert hat, einige Dinge nicht erkennen kann. Man kann vor allen Dingen keine Unterscheidung rechtfertigen zwischen besserer oder schlechterer Wissenschaft oder zwischen echter Wissenschaft und Pseudowissenschaft. Wenn man diese wertenden Unterscheidungen treffen will, muss man eine andere Einstellung einnehmen. Das wäre die Einstellung von jemandem, der sich aus einer Teilnehmerperspektive, also aus der Perspektive eines tatsächlichen oder vorgestellten Mitwirkenden an der Wissenschaft selbst fragt, wie soll ich arbeiten, damit ich den Standards guter Wissenschaft genüge? Wie soll ich mich als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler in meinem wissenschaftlichen Tun verstehen? Für diese zweite Perspektive, die Teilnehmerperspektive, sind also Wertungen und auch Normen wichtig. Wertungen könnten zum Beispiel sein, dass ich eine möglichst wahre und möglichst relevante Theorie, eine Theorie, die möglichst etwas Wichtiges mitzuteilen hat über die Welt, entwickle. Eine Norm kann etwa sein, dass ich mich selbst dazu verpflichte, im wissenschaftlichen Arbeiten meine Forschungsergebnisse so darzulegen, dass sie allgemein nachvollzogen werden können von allen, die die Voraussetzungen für die Überprüfung solcher Arbeiten haben. Und ich behaupte nun, bestimmte Werte und Normen spielen eine tragende Rolle dafür, dass man die Mitwirkung am Wissenschaftsprozess selbst als sinnvoll empfinden kann. Solche tragenden Werte und Normen könnte man auch konstitutiv nennen. Und die Wissenschaftstheorie, wie ich sie in erster Linie in dieser Vorlesung behandle, befasst sich in erster Linie aus einer Teilnehmerperspektive mit solchen tragenden Werten und Normen. Das bedeutet zugleich, sie ist keine empirische Untersuchung dessen, was in den Wissenschaften faktisch gemacht wird. Ein Beispiel, wenn Karl Popper etwa in einem berühmten Text zur Wissenschaftstheorie Logik der Forschung sagt, eine wissenschaftliche Theorie muss darin bestehen, dass man Hypothesen formuliert, die man möglichst gut testen kann und die man nur so lange aufrechterhalten sollte, wie sie nicht widerlegt worden sind. Dann sagt Popper damit nicht, dass alle, die tatsächlich an einer Wissenschaft, zum Beispiel als Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, professionell mitwirken, auch tatsächlich so arbeiten. Sondern er sagt etwas darüber, was gewissermaßen der Witz wissenschaftlichen Arbeitens ist, wenn es so funktionieren soll, wie es den Namen Wissenschaft verdient. In diesem Sinne ist die Wissenschaftstheorie normativ. Das heißt, sie sagt nicht, wie Wissenschaft gemacht wird, sondern wie sie gemacht werden soll, um Wissenschaft, den Namen einer Wissenschaft zu verdienen. Und ich glaube aus verschiedenen Gründen, dass es auch sinnvoll ist, zu versuchen zu unterscheiden zwischen guter und schlechter wissenschaftlicher Arbeit, genauso wie es auch sinnvoll ist zu unterscheiden zwischen etwas, was zu Recht als Wissenschaft auftritt und etwas, was nur so tut, als sei es eine Wissenschaft, weil es sich zum Beispiel den wissenschaftlichen Vertrauensvorschuss erschleichen will, das wissenschaftliche Prestige, die von einer Gesellschaft bereitgestellten Geldmittel, ohne dass es das aber verdient. Also einfaches Beispiel: Die Astronomie ist heute eine akzeptierte Wissenschaft, die Astrologie, die Horoskopschreiberei, ist es nicht. Gibt es dafür gute Gründe? Und ich denke, für einige dieser Unterscheidungen, die etwa wichtig sind für die Frage, welche Fächer an Universitäten gelehrt werden sollten und welche nicht, gibt es tatsächlich gute Gründe. Gute Gründe dafür, also etwas als Wissenschaft zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren. Schaut man sich nun die Geschichte der Wissenschaftstheorie im 20. Jahrhundert an, dann stößt man in ihren Anfängen auf ein extrem enges Verständnis von Wissenschaft. Dieses Verständnis von Wissenschaft ist so eng, dass es im Grunde genommen selbst Fächer wie die Politikwissenschaft als nicht wissenschaftlich ausschließt. Im Kern wird gesagt, alle Wissenschaften sind empirische Wissenschaften, also Wissenschaften, die uns Erkenntnisse darüber liefern sollen, was in der Welt der Fall ist. Und das Muster einer guten empirischen Wissenschaft ist eine Naturwissenschaft, klassischerweise vom Typ der Physik. Heute gibt es andere Kandidaten, aber jedenfalls gibt es bis heute das nachwirkende Vorurteil, dass eine Disziplin umso wissenschaftlicher ist, je näher sie einem bestimmten Idealtyp von Naturwissenschaft kommt. Und dieses enge Verständnis von Wissenschaft würde ich gerne in dieser Vorlesung in Frage stellen. Ich will damit heute schon anfangen, indem ich ein bisschen zeige, dass es gar nicht so leicht ist zu sagen, was für Merkmale der Wissenschaftlichkeit eigentlich nur sozusagen die im engsten Sinne als Wissenschaft akzeptierten Disziplinen gemeinsam haben. Da gibt es gar nicht so viel. Und ich denke auch, dass es sinnvoll ist zu sagen, es gibt verschiedene legitime Möglichkeiten, wissenschaftlich auf die Welt zu schauen. Verschiedene Möglichkeiten, in einer wissenschaftlichen Weise bestimmten Interessen an Ausschnitten der Wirklichkeit nachzugehen. Und das Interesse zum Beispiel an einer Interpretation von Shakespeare-Sonetten oder das Interesse daran, etwas über die Wahrscheinlichkeit militärischer Konflikte oder Militärputsche in ressourcenreichen Ländern zu erfahren, das sind jeweils sehr verschiedene Interessen. Und sie unterscheiden sich noch einmal von den Interessen, die etwa für eine Disziplin wie die Physik, die Chemie oder auch die Biologie kennzeichnet sind, die wiederum in sich sehr unterschiedliche forschungsleitende Interessen verfolgen. Also plädiere ich mit anderen Worten für ein liberales Wissenschaftsverständnis, wobei liberal hier einfach heißt, ein Wissenschaftsverständnis, das Raum lässt für sehr unterschiedliche Typen von wissenschaftlichem Weltzugang. Und gleichzeitig aber will ich auch die Auffassung vertreten, dass es trotzdem sinnvoll ist, normativ zu fragen, was eine gute von einer schlechten Wissenschaft, was eine echte von einer Pseudowissenschaft unterscheidet. Nun, mein erster Vorschlag, was eine Wissenschaft sei, war entsprechend sehr formal. Ich hatte vorgeschlagen, unter einer Wissenschaft zu verstehen, ein gesellschaftliches Praxisfeld, auf dem ganz bestimmte Arten von Praxen, von Tätigkeitsweisen bestimmend sind, in einer besonderen Weise ausgeprägt sind. Ich nenne diese Praktiken, die für die Wissenschaft in besonderer Weise kennzeichnet sind, theoretische oder argumentative Praktiken. Dass Theorie auch eine Form der Praxis ist, hat etwa der Marxist Louis Althusser ausgedrückt, indem er von einer theoretischen Praxis sprach. Und was ich dann eine argumentative Praxis nenne und die Wissenschaft entsprechend als ein ausdifferenziertes Feld argumentativer Praktik, ist eine bestimmte Deutung dessen, was theoretische Praktiken ausmacht. Gut, in diesem Verständnis, das ich jetzt in dieser Vorlesung weiter entfalten will, steht die Wissenschaft in einer engen Verbindung zu außerwissenschaftlichen Versuchen, in der Welt, in der wir leben, zurechtzukommen. Zurechtzukommen, indem wir über diese Welt möglichst wahre Meinungen bilden und zurechtzukommen, indem wir in dieser Welt möglichst erfolgreich im Sinne unserer jeweiligen Zwecksetzungen handeln. Menschen sind Tiere, die sich eben nicht in dem, was sie tun oder lassen, in ihren Reaktionsweisen, auf die angeborene Hierarchie ihrer Instinkte verlassen können, sondern Menschen sind darauf angewiesen, immer wieder zu fragen, warum soll ich denn das meinen oder warum soll ich denn das tun? Das gibt uns bekanntlich einzigartige Chancen der Welt- und Selbstveränderung, aber es stellt uns eben auch vor einzigartige Probleme. Wir können sozusagen im Handlungsvollzug oder im Strom der Wahrnehmung, die uns auf uns eindringen, immer wieder innehalten, einen Schritt zurücktreten und dann fragen, gut, ich stehe jetzt unter einem bestimmten Eindruck, rosa Elefant, aber heißt das nun, dass ich tatsächlich meinen sollte, vor mir steht ein rosa Elefant? Oder sollte ich nicht stattdessen meinen, dass bestimmte Drogen, die ich in der Nacht zuvor konsumiert habe, in mir diesen Eindruck hervorgerufen haben? So fragen kann nur ein menschliches Wesen. Kein anderes Tier scheint das zu können. Und ähnlich kann ich, wenn ich etwa unter dem Eindruck eines bestimmten Handlungsimpulses stehe, eines Dranges, etwas Bestimmtes zu tun, zum Beispiel auf einen Tisch einzuschlagen, wiederum innehalten, zurücktreten und fragen, soll ich das jetzt wirklich tun? Diese Art zu fragen ist für den Menschen, das ist jetzt eine anthropologische Aussage, als eine besondere Tierart kennzeichnend. Und die Wissenschaft ist nun zunächst einfach nur der Versuch, solche Orientierungsprobleme, wie sie uns aufgegeben sind, in einer besonders systematischen Weise angehen zu können. Und zu diesem Zweck ist die Wissenschaft mittels Steuergeldern aus einem Gefüge anderer Praktiken herausgehoben worden, in besondere Bereiche, in besondere institutionelle Zusammenhänge hineingestellt worden, damit sie sich spezialisieren kann auf etwas, was gewissermaßen in unseren normalen Lebensvollzügen immer nur so nebenher mitläuft. In normalen Lebensvollzügen treten wir gelegentlich zurück und stellen Warum-Fragen. Wir bilden gelegentlich Theorien. Das heißt, wir sagen gelegentlich, ich vermute, die Ursache dafür, dass etwas schiefgegangen ist, war das und das. In den Wissenschaften wird, so jedenfalls die Erwartung derer, die Geld für sie bereitstellen, in den Wissenschaften wird diese Art von Einstellung gewissermaßen auf Dauer gestellt, institutionell verstetigt. Und dafür hat sie besondere Institutionen zur Verfügung. Also in diesem Sinne steht die Wissenschaft in einer Kontinuität mit außerwissenschaftlichen Fragen der Orientierung in unseren Meinungen, das nennt man theoretische Orientierung, und der Orientierung in unseren Handlungen, das nennt man praktische Orientierung. Und die wissenschaftliche Weise, zur Lösung solcher Orientierungsprobleme beizutragen, ist eben, dass sie bestimmte theoretische oder argumentative Praktiken institutionell vorsieht, auf Dauer stellt, dafür bestimmte Orte zur Verfügung stellt, zum Beispiel Fachzeitschriften, Sammelbände und dergleichen mehr. Gut, das ist alles natürlich noch sehr formal. Und man könnte jetzt fragen, ob man nicht über die Wissenschaft, das, was die Wissenschaft zur Wissenschaft macht, ein bisschen mehr sagen kann, als nur, dass sie die institutionelle Absonderung von Praktiken ist, die außerhalb der Wissenschaft auch stattfinden, nur weniger systematisch und kontinuierlich. Und ein Versuch, zu einer dichteren, stärkeren Bestimmung dessen, was Wissenschaft ist, zu gelangen, besteht darin, dass man eine Menge von notwendigen und zusammen hinreichenden Bedingungen angibt, denen etwas genügen muss, um Wissenschaft zu sein. Es gibt verschiedene Vorschläge, wie man anhand von sogenannten Kriterienkatalogen, Kriterien notwendiger und hinreichender Bedingungen, wissenschaftliche von nichtwissenschaftlichen Weisen des Weltzugangs unterscheiden kann. Und ich will jetzt nur sehr knapp Ihnen zeigen, dass, jedenfalls meiner Meinung nach, diese Versuche alle nicht sonderlich weit führen. Zum Beispiel gibt es die Auffassung, dass man Wissenschaften darin erkennt, dass man in ihnen Theorien bildet, in denen Gesetzesaussagen eine zentrale Rolle spielen. Eine Theorie in diesem Sinne zu bilden, heißt dann immer, dass man bestimmte Sachverhalte, dass ein Auto einen Kolbenfresser hat, dass man auf bestimmten Fahrbahnen Unterlagen besonders leicht wegrutscht oder was auch immer, dadurch erklärt, dass man die Sachverhalte unter allgemeine Naturgesetze subsumiert. Diese Vorstellung wird uns wieder begegnen, wenn ich den Begriff der Erklärung behandle, also in einigen Wochen. Wie auch immer, man aber nun die Idee, dass die Wissenschaften von Gesetzen handeln oder auf Gesetzesaussagen zielen, auf strikte Verallgemeinerungen der Art, alle A sind B. Wie immer man das genau versteht, also alle Schwäne sind weiß, alle Menschen sind sterblich, alle Körper in bestimmten Atmosphären unterliegen dem Fallgesetz oder so etwas. Wie immer man das versteht, ich glaube nicht, dass man sagen sollte, nur das ist eine Wissenschaft, was nach Gesetzen oder gesetzesartigen Aussagen fragt. Ich glaube, dass zum Beispiel viel dran ist an der bereits im frühen 20. Jahrhundert geäußerten Ansicht, dass etwa die Geschichtswissenschaft nicht anders als die Naturwissenschaften in erster Linie möglichst viele Phänomene unter möglichst wenige Gesetze subsumieren will, sondern dass es in der Geschichtswissenschaft ganz im Gegenteil um das jeweils Einzigartige oder Besondere geht. Eine geschichtswissenschaftliche Erklärung ist eine Erklärung für einzelne Fälle. Und wenn darin Gesetzesannahmen, zum Beispiel über menschliche Motive, eine Rolle spielen, dann spielen sie eine untergeordnete oder dienende Rolle. Das wurde im frühen 20. Jahrhundert etwa von Max Weber oder Wilhelm Windelband unter die Begriffe der ideografischen und der nomologischen Wissenschaften gebracht, wobei nomologisch diejenigen Wissenschaften heißen, die nach Gesetzesaussagen streben, und ideografisch diejenigen, bei denen die jeweilige Befassung, die erklärende oder verstehende Befassung mit jeweils besonderen oder nur einmal auftretenden Fällen im Vordergrund steht. Was führte zum Ersten Weltkrieg? Was führte zur Spaltung des europäischen Kontinents nach dem Zweiten Weltkrieg, zum Niedergehen des Eisernen Vorhangs? Was führte dazu, dass der Eiserne Vorhang wieder hochging und die Mauer fiel und so weiter und so fort? Für diese Wissenschaften, glaube ich, wäre es eine Art von begrifflicher Vergewaltigung, wenn man ihnen sagen würde, ihr müsst eure Wissenschaftlichkeit dadurch unter Beweis stellen, dass ihr euch als Gesetzeswissenschaften darstellt. Denn damit würden sie den Charakter verlieren, der sie in ihrer Besonderheit ausmacht. Und die Politikwissenschaft scheint mir in weiten Abteilungen zumindest auch eher an der Erklärung oder verstehenden Durchdringung besonderer Fälle interessiert zu sein und nicht unbedingt daran, möglichst viele verschiedene Phänomene unter möglichst wenige Gesetze zu subsumieren. Und ich glaube, man kann das weitermachen und wird etwa auch sagen können, dass in den Literaturwissenschaften Gesetze nicht die gleiche Rolle spielen wie in bestimmten Naturwissenschaften. Eine damit zusammenhängende Auffassung: Wissenschaft sei dazu da, uns auf der Grundlage gültiger Erklärungen zutreffende Prognosen, also Vorhersagen, zu ermöglichen. Ist das ein allgemeines Merkmal von Wissenschaft, dass sie uns Prognosen liefert? Interessanterweise ist es eine der heute besonders einflussreichen Naturwissenschaften, die dagegen spricht, dies zu einem allgemeinen Merkmal von Wissenschaft zu stilisieren, nämlich die Evolutionsbiologie. Dass die Evolutionsbiologie heute für alle möglichen Wissenschaftsbereiche eine prägende Bedeutung hat, glaube ich, liegt auf der Hand. Also jeder Zeitungsleser weiß das, dass man versucht, mit darwinistischen und neodarwinistischen Methoden heute alle möglichen Phänomene, auch durchaus im Bereich zum Beispiel menschlicher Kulturen und Institutionen, besser zu begreifen. Aber der Witz einer Evolutionstheorie im strikten Sinne dieses Wortes ist gerade, dass sie uns keine Prognosen liefern kann. Warum nicht? Weil zu einer Evolution das prinzipiell nicht vorhersagbare Auftreten von Neuerungen, sogenannten Mutationen, gehört. Und dann außerdem die Auswahl von Mutationen unter Knappheitsbedingungen in Umwelten, in denen bestimmte Neuerungen sich durchsetzen oder ihre Nischen finden und andere wieder absterben. Die Evolutionstheorie kann uns nicht erfolgreiche Prognosen dafür liefern, welche künftigen Lebensformen es etwa auf der Erde geben wird. Und wenn man der Ansicht ist, dass die Evolutionstheorie auch Anwendung finden sollte auf menschliche Gesellschaften und ihre Veränderbarkeit, dann sagt man damit wiederum, dass menschliche Gesellschaften und ihre Veränderbarkeit in zentralen Hinsichten nicht vorhersagbar sind. Also würde man mit dem Kriterium der Prognosefähigkeit die Evolutionstheorien aus den Wissenschaften hinaus komplimentieren, und dazu ist natürlich kaum einer bereit. Eine dritte Frage. Sollte man sagen, dass jede Wissenschaft unsere Kenntnisse über das, was in der Welt der Fall ist und warum es der Fall ist, erweitern sollte? Sollte also jede Wissenschaft empirisch bedeutsam oder signifikant sein? Nun, wenn das so wäre, dann wäre zum Beispiel die Mathematik keine Wissenschaft, denn die Mathematik ist keine empirische Wissenschaft, sie ist eine Geisteswissenschaft, wenn auch eine der für bestimmte Arten naturwissenschaftlicher und dann auch gesellschaftswissenschaftlicher Wissensgewinnung eine zentrale Bedeutung beigemessen wurde, weil sie so eine Art Grammatik der Erkenntnisgewinnung bereitstellt. Aber wie auch immer das einzuschätzen ist, die Wissenschaft der Mathematik ist keine empirische Wissenschaft. Und wenn also etwa jemand sagen würde, die Philosophie ist keine Wissenschaft, weil in ihr nicht empirisch gearbeitet, sondern nur gedacht wird, dann könnte man sofort sagen, dann ist auch die Mathematik keine Wissenschaft, weil auch in ihr nicht empirisch gearbeitet, sondern gedacht, bewiesen, gerechnet, demonstriert wird. Also ich denke auch, dass empirische Signifikanz ist kein Kriterium, an dem eine Disziplin als Wissenschaft steht oder fällt. Wie steht es mit einem Vorschlag, wie das in einer Wissenschaft experimentell herausgefunden wird, was der Fall ist? Experimente veranstaltet werden. Auch das ist ja von vornherein vor allen Dingen da sinnvoll, wo man empirisch arbeitet. Aber selbst in den empirischen Wissenschaften scheint es nicht überall gleichermaßen möglich oder zweckmäßig zu sein, dass man Experimente veranstaltet. Was sind Experimente? Experimente sind Versuchsanordnungen, die eine möglichst gut nachvollziehbare Überprüfung von Aussagen hinsichtlich wiederholbarer Ereignisse erlauben. Also im Idealfall kann ich, indem ich eine Versuchsanordnung wähle, es beliebigen Nachfolgern erlauben, immer wieder anhand der gleichen Versuchsanordnung zu überprüfen, ob ich etwas Bestimmtes wirklich herausgefunden habe oder nicht. Experimente in einem Fach wie der Politikwissenschaft sind aber eine problematische Sache. Vielleicht könnte man von so etwas wie gesellschaftlichen Großexperimenten sprechen. Vielleicht war der real existierende Sozialismus so etwas wie ein groß angelegter Menschenversuch mit nicht so überzeugenden Ergebnissen. Aber mit Sicherheit ist es nicht möglich, diese Art von Experiment wissenschaftlich durchzuführen. Und wenn Sie wissenschaftliche Experimente durchführen würden in der Politikwissenschaft, würden Sie wahrscheinlich nur für ganz enge Ausschnitte der uns interessierenden Wirklichkeit, für Mikrophänomene der Politik vielleicht etwas herausfinden. Aber die für uns kennzeichnenden Fragen, zum Beispiel nach institutionellen Ordnungen, nach ihrer vergleichbaren Leistungsfähigkeit, nach internationalen Beziehungen und den sie bestimmenden Faktoren und so weiter, denen kommen wir sicherlich nicht in erster Linie durch Experimente auf die Schliche. Also glaube ich, das experimentelle Vorgehen ist wiederum eines, das sich unter Voraussetzung bestimmter erkenntnisleitender Interessen empfiehlt und unter Voraussetzung anderer erkenntnisleitender Interessen nicht, und das in Ansehung bestimmter Gegenstandsbereiche erfolgversprechend ist und in Ansehung anderer Gegenstandsbereiche nicht. Auch das, glaube ich, kann man nicht für alle Wissenschaften annehmen. Okay, ich will es mal bei diesem kursorischen Durchgang lassen und einfach verallgemeinernd behaupten. Sie werden wissenschaftliche Disziplinen in verschiedene Gruppen einteilen können, für die einige dieser Merkmale jeweils gegeben sind. Aber Sie werden nicht für alle Disziplinen, die, glaube ich, aus guten Gründen als Wissenschaft gelten, dieselbe Menge an Kriterien haben. Und das könnte man auch so ausdrücken, es gibt nicht so etwas wie Kriterien der Wissenschaftlichkeit im Sinne notwendiger und zusammen hinreichender Bedingungen. Und ich meine auch, und das finde ich in Anbetracht der Geschichte des wissenschaftstheoretischen Denkens kein uninteressantes Ergebnis, dass diese Feststellung quer liegt zu der Unterscheidung zwischen sogenannten Naturwissenschaften und sogenannten Humanwissenschaften. Sie werden später im Laufe der Vorlesung noch ein bisschen was hören über Vorschläge, woran man Wissenschaften vom Menschen und von menschlichen Gesellschaften unterscheiden kann, von Naturwissenschaften. Aber am Beispiel der Prognosefähigkeit etwa hatte ich schon ein Kriterium, ein vorgeschlagenes Kriterium genannt, das zwischen verschiedenen Arten von Naturwissenschaften eine Scheidelinie errichtet, nämlich solchen, die Prognosen erlauben und solchen, die es nicht tun. Und das Beispiel für Letzteres war die Evolutionsbiologie. Also selbst noch der Vorschlag, dass man innerhalb des Spektrums der Wissenschaften eine Zweiteilung vornimmt in Geistes- und Naturwissenschaften oder in Gesetzeswissenschaften und solchen, die verstehend arbeiten oder was immer, selbst dieser Vorschlag ist wahrscheinlich noch zu starr oder zu rigide, weil er daran vorbeigeht, dass auch innerhalb der behaupteten Lager es erhebliche Unterschiede gibt, bezüglich dessen, was jeweils ihre Wissenschaftlichkeit ausmacht. Also ich glaube, dass die Suche nach Kriterien der Wissenschaftlichkeit zu einem negativen Ergebnis führt. Und bevor ich jetzt einen anderen Versuch betrachte, zu einer etwas gehaltvolleren Bestimmung von Wissenschaft zu kommen, die Rückfrage an Sie, ob Sie dazu Fragen oder Kommentare haben. Ja.
Ich verstehe das Vorgehen, Ihr Vorgehen nicht ganz, insofern als dass Sie jetzt sagen, also man hat dieses bestimmte Kriterium, das kann aber nicht sinnvoll sein, weil dann diese bestimmte Wissenschaft herausfallen würde. Mhm. Da legen Sie ja dann aber von vornherein wieder ein bestimmtes Alltagsverständnis von Wissenschaft an. Mhm.
Ja, der Einwand ist zutreffend. Ich frage mich nur, inwieweit er als Einwand mich jetzt beunruhigen muss. Also das Problem haben ja alle. Also Sie können natürlich sagen, per Definition, das nenne ich Wissenschaft und jenes nicht. Aber damit werden Sie niemanden überzeugen, der das nicht von vornherein so sieht wie Sie. Und eine Alternative ist, dass man erst einmal sagt, nun gut, wir haben eine Reihe von Kandidaten für Wissenschaftlichkeit, von denen doch eine sehr große Menge der wissenschaftstheoretisch Interessierten der Ansicht sind, sie sind Wissenschaften. Und wenn man bereits für diese akzeptierte Kandidatenmenge, man muss ja da gar nicht so exotische Dinge wie die Theologie, die Betriebswirtschaftslehre, die Rechtswissenschaft oder gar die Politikwissenschaft nehmen, ja? Wenn man bereits für diese akzeptierte Kandidatenmenge ein negatives Ergebnis bezüglich solcher Listen von Kriterien erhält, dann spricht das gegen die Anwendung solcher Listen. Dann kann man natürlich sagen, gut, dann verkleinere ich die Menge weiter. Nur irgendwann entfernt sich dann der Wissenschaftsbegriff, den man auf die Weise erhält, so weit von unserem weithin geteilten Vorverständnis, dass man sich fragen kann, ob er noch eine adäquate Zuspitzung des Begriffs der Wissenschaft ist. Also richtig ist natürlich, es ist völlig legitim und oft notwendig, dass wir im Alltag eher vage verwendete Begriffe so explizit machen, dass sie sozusagen schärfere Grenzen und genauere Konturen bekommen. Diese Methode der Explikation kann sinnvoll sein. Und man könnte versuchen, eine Explikation des Wissenschaftsbegriffs anhand solcher Kriterien vorzunehmen. Nur würde ich eben sagen, dass man auf die Weise eben weit diesseits der strittigen Fälle, also Politikwissenschaft, Astrologie oder was weiß ich, Philosophie von mir aus auch, bereits ein negatives Ergebnis dahingehend bekommt, dass man eben Pluralismus findet und nicht Übereinstimmung in wesentlichen von allen geteilten Merkmalen. Also natürlich ist, kann man sagen, liegt darin insofern etwas Zirkuläres, als man ausgeht von einem Vorverständnis von Wissenschaft, über dessen sinnvolle Präzisierung man sich Gedanken macht. Und die Präzisierung wird dann als sinnvoll befunden, auch mit Rückblick auf dieses Vorverständnis. Ich wüsste aber gar nicht, wie sonst man zu einer schärferen Bestimmung von Begriffen kommen sollte, die wir ja sozusagen nicht erst in den Wissenschaften eigens erfinden, zu ganz speziellen Erkenntniszwecken, sondern die wir sozusagen in unserer Lebenswelt haben.
Ich wollte fragen zu dem Beispiel, das Sie gebracht haben, Prognosefähigkeit als Kriterium einer Wissenschaft, und da hatten Sie dann ja Evolution als Beispiel genommen.
Als Gegenbeispiel.
Als Gegenbeispiel dafür, dass es eben nicht als Kriterium gelten kann. Und da hatte ich mich jetzt gefragt, Sie hatten gesagt, na gut, das ist, läuft eben über zufällige Entwicklungen, dementsprechend kann es keine Prognosen abgeben und ist darum ein Gegenbeispiel. Aber ich hatte halt gedacht, das ist doch dann nur insofern wirklich ein Ausschlusskriterium, wenn man sagt, na gut, dann müssten sich die Selektionsfaktoren auch radikal ändern, damit dieser Zufallsmechanismus nicht doch vorhersehbare Entwicklungen hervorbringt. Also wenn jetzt nicht unser komplettes Lebensumfeld sich wandelt, führen diese zufälligen Prozesse trotzdem zu vorhersehbaren Entwicklungen. Und ist es dann nicht eine begrenzte Prognosefähigkeit, die vielleicht auch die Evolutionstheorie zu einer Wissenschaft macht und dass man dann sozusagen halt einen begrenzteren Prognosebegriff haben müsste als den Sie angewandt haben. Also nicht diesen absoluten.
Also ich glaube, man kann im Bezugsrahmen einer Evolutionstheorie sicherlich auch mit begrenzten Prognosen arbeiten. Das glaube ich schon. Nur ich glaube, der Witz einer Evolutionstheorie ist, dass sie eine Theorie über geschichtliche Entwicklungen, Natur- oder kulturgeschichtliche Entwicklungen ist. Und das, was die Geschichtlichkeit der Entwicklungen ausmacht, verläuft über Mechanismen und über Neuerungen. Und es ist der Aspekt der Neuerungen, ohne den die ganze Geschichtlichkeit nicht denkbar wäre, so wie sie in der Evolutionstheorie verstanden wird, der sich der Voraussagbarkeit entzieht. Ja? Also um es simpel zu sagen, welche neuen Arten es geben wird, das können Sie nicht vorhersagen, auch wenn Sie vielleicht unter bestimmten Umständen vorhersagen können, dass eine bestimmte Mutation unter den gegebenen Rahmenbedingungen der Natur keine Chancen hat. Also ein Beispiel habe ich mal in einem Comicstrip gelesen. Da ist eine Art entstanden, die bestand aus flugunfähigen, extrem langsamen Vögeln, die nach Schokolade schmeckten. Diese Vögel wurden innerhalb eines Tages von einem einzigen hungrigen Menschen ausgerottet, weil er sie sich geschnappt hat, die konnten sich nicht wehren, da waren sie weg. Also so kann man vielleicht sagen, ja. So wie die Welt ist, werden vollkommen wehrlose Tiere mit Schokoladegeschmack keine Chance haben. Aber ich denke, das ist nicht der normale Fall. Also, was weiß ich, nehmen Sie an, es sei sinnvoll, dass man zum Beispiel das Auftreten des politisierten Islam als eine evolutionäre Neuerung betrachtet, die sich unter bestimmten Umweltbedingungen behauptet oder nicht. Jetzt nehmen Sie die Komplexität der Umweltbedingungen, unter denen sich der politisierte Islam gerade dabei ist, durchzusetzen. Bestimmte Kriege, bestimmte Erfolge in diesen Kriegen, bestimmte Sinnbedürfnisse in Bevölkerungen, die mit anderen Regierungsformen schlechte Erfahrungen gemacht haben und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn man so etwas evolutionstheoretisch versteht, dann stößt man hier auf Faktoren, die sich der Prognostizierbarkeit entziehen. Oder aber man wählt eine andere eine andere Sichtweise. Also betrachte das Ganze nicht evolutionstheoretisch, sondern irgendwie alternativ. Okay. Nun könnte man versuchen, auf folgende Weise zu definieren, was Wissenschaft ist. Man schaut sich an, was in dem Wort Wissenschaft eigentlich gesagt oder konnotiert, also der Sache nach angesprochen oder berührt wird. Und man könnte etwa dann sagen, in Wissenschaft steckt Wissen und Schaft. Und mit Schaft könnte man jetzt sagen, damit wird so etwas wie Systematizität angesprochen. Und mit Wissen wird etwas ganz Bestimmtes angesprochen, was uns auf den Stellenwert der Wahrheit innerhalb der Wissenschaften verweist. Wissen im Standardsinn dieses Wortes, und wenn man jetzt bestimmte philosophische Komplikationen mal ausklammert, wird üblicherweise verstanden als eine gerechtfertigte und wahre Meinung oder als eine Menge gerechtfertigter und wahrer Meinungen. Das ist eine bis weit ins 20. Jahrhundert hinein im Grunde akzeptierte und dann modifizierte, aber ich glaube nicht wirklich im Kern aufgegebene Standarddefinition von Wissen. Und jetzt könnte man also sagen, die Wissenschaft ist der systematische Versuch, zu gerechtfertigten, wahren Meinungen zu kommen. Und so hätte man also eine begriffliche Brücke gebildet zwischen Wissenschaft und dem Streben nach Wahrheit. Und jetzt könnte man etwa sagen, Wissenschaft ist das systematische Streben nach Wahrheit. Ich finde, gegen diesen Vorschlag ist eigentlich gar nicht so viel einzuwenden, außer dass, wie jetzt gleich deutlicher werden soll, er erstaunlich wenig Aussagekraft hat. Man sagt damit nämlich nicht sonderlich viel, und das hat etwas mit den Schwierigkeiten zu tun, aus dem Wahrheitsbegriff irgendwie theoretisches Kapital zu schlagen oder den Wahrheitsbegriff irgendwie zu einem informationshaltigen, theoretisch fruchtbaren Begriff zu machen. Deswegen will ich jetzt ein bisschen diesem Vorschlag, dass Wissenschaft, angesprochen in dem Wortbestandteil Wissen, etwas zu tun hat mit der systematischen Bemühung um Wahrheit. Dem will ich jetzt ein bisschen auf die Spur gehen, und Sie werden sehen, dass auch da das Ergebnis in weiten Teilen eher problematisch ist. Und zwar nicht deshalb, weil ich finde, dass die Orientierung an Wahrheit für die Wissenschaft unwesentlich sei. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass jedenfalls die allermeisten Wissenschaften und die allermeisten, die Wissenschaft betreiben, durch Orientierung an Wahrheit gekennzeichnet sind. Aber ich glaube, dass, wenn man dann näher fragt, was es denn heißt, an Wahrheit orientiert zu sein, man im Grunde genommen nicht viel mehr sagen kann als, das heißt eben, dass wir so gut wie möglich zu begründen versuchen oder zu rechtfertigen versuchen, was wir jeweils für wahr halten. Und deswegen werde ich auf dem Umweg über die Betrachtung des Wahrheitsbegriffs als einem scheinbaren Schlüsselbegriff in unserem Wissenschaftsverständnis zu den Begriffen der Rechtfertigung und der Begründung und dann eben auch der Argumentation kommen. Das wird jetzt also der weitere Weg sein, mit dem ich diesem Wissenschaftsbegriff weiter nachgehen will. Also, wenn man mal akzeptiert, dass Wissen etwas zu tun hat mit Rechtfertigung, mit Meinungen und mit der Wahrheit dieser Meinungen, dann könnte man etwa zu folgender versuchsweisen Bestimmung dessen, was wir mit Wahrheit meinen, kommen. Wenn ich etwas meine, dann ist meine Meinung genau dann wahr, wenn es sich so verhält, wie ich meine, dass es sich verhält. Oder ich kann anstelle von Meinung auch etwa setzen, einen Aussagesatz. Ich kann also sagen, wenn ich sage, das und das ist der Fall, dann ist meine Aussage, also das, was ich aussage, die Proposition, das und das ist der Fall, genau dann wahr, wenn es wirklich der Fall ist. Und man könnte nun sagen, darin wird eine Art Entsprechungs- oder mit einem Fremdwort gesagt ein Korrespondenzverhältnis hergestellt zwischen einer Aussage und einem Sachverhalt, von dem die Aussage handelt. Also beispielsweise, dieser Schwan, den ich an dem und dem Raumzeitpunkt gesehen habe, ist weiß. Oder alle Schwäne sind weiß. Das ist eine Meinung, die ich zum Ausdruck bringen kann in einem behauptenden Satz. Und der Inhalt des Satzes ist dann entweder wahr oder falsch. Und er ist wahr genau dann, wenn der Schwan, von dem ich meine oder aussage, er sei weiß, tatsächlich weiß ist. Er ist falsch, wenn der Schwan nicht weiß ist. So. Das kann man auch so ausdrücken, um das Verhältnis von Satz und Sachverhalt formal zum Ausdruck zu bringen. P ist wahr, genau dann, wenn P. Und jetzt habe ich einfach Folgendes gemacht. Ich habe im ersten Teil dieses P, wobei P einfach für eine Proposition, das heißt für einen Satzinhalt steht, das habe ich in Anführungsstriche gesetzt, um damit zu kennzeichnen, dass es sich um einen Satz handelt. Und P ist nun der Inhalt des Ausgesagten. Und wenn ich gewissermaßen die Anführungsstriche auch weglassen könnte, wenn ich sie tilgen könnte. Was? Entschuldigung. Andersrum, so. Jetzt? Okay, Entschuldigung. Wenn ich die Anführungsstriche auch weglassen könnte, dann habe ich es mit Wahrheit zu tun. Und das bedeutet zum Beispiel Folgendes. Wenn ich sage, Peter sagt die Wahrheit, wenn er sagt, dieser Schwan ist weiß, dann mache ich mir selber den Satzinhalt, dieser Schwan ist weiß, zu eigen. Ich lege mich also selber darauf fest, dieser Schwan ist weiß. Ich könnte also einfach aussagen, statt diesem hier P. Also der Schwan ist weiß. Die Wahrheit spielt offenbar in unserem Sprachgebrauch die Rolle, dass wenn ein Sprecher etwas behauptet und ein anderer Sprecher sagt, das Behauptete ist wahr, er sich selber auf den gleichen Satzinhalt festlegt, den der erste Sprecher ausgesagt hat. Wahrheit hat also eine bekräftigende, eine bestätigende Funktion, könnte man auch sagen. Und das ist insbesondere dann wichtig, wenn man es mit mehr als einem Sprecher zu tun hat. Denn man könnte jetzt sagen, jeder von uns hat eine Menge von Meinungen, aber mit den Meinungen eröffnet er prinzipiell immer die Möglichkeit, dass beliebige andere zu seinen Meinungen bejahend oder verneinend Stellung nehmen. Und die bejahende Stellungnahme eines anderen Sprechers zum Inhalt meiner Meinung kann dann eben den Ausdruck finden, was Peter sagt, ist wahr. Es ist tatsächlich so das oder so etwas. Und damit wird gewissermaßen ein Unterschied eingeführt zwischen einer Meinung sein oder eine Meinung haben auf der einen Seite und der Wahrheit dieser Meinung auf der anderen. Das ist nichts anderes als der Unterschied zwischen etwas für wahr halten und tatsächlich wahr sein. Wenn ich etwas ernsthaft meine, halte ich es für wahr. Das ist aber natürlich kein Garant dafür, dass es auch wahr ist. Also kann im Prinzip jeder andere, der in der entsprechenden Erkenntnisposition ist, zu meinem Verwahrhalten Stellung zu nehmen, es bestätigen oder zurückweisen. Und die Bestätigung des Fürwahrhaltens bei einer anderen Person kann dann eben sprachlich Ausdruck finden in es ist wahr das. Und ich kann natürlich auch zu meinen eigenen Meinungen bekräftigend Stellung nehmen, indem ich nicht lediglich sage, der Schwan ist weiß, sondern, weil ich mit Zweifeln rechne, es ist wahr, dass der Schwan weiß ist. Oder es ist wahr, dass ich den Yeti gesehen habe. Oder es ist wahr, dass alle Protestanten in meinem Heimatdorf 1933 NSDAP gewählt haben oder so etwas. Also diese Rolle spielt der Wahrheitsbegriff. Er spielt ein paar andere, aber das scheint mir wesentlich in unseren Sprachspielen, die etwas mit Behaupten und Meinen und also mit Fürwahrhalten zu tun haben. Und von daher, glaube ich, gibt es einen inneren Zusammenhang zwischen einer Ansicht sein, etwas meinen, einer Überzeugung sein und der Wahrheit. Und wenn ich eben etwas meine, dann meine ich, etwas verhält sich oder mit etwas verhält es sich so und so. Mit einem Schwan verhält es sich so, dass er die Farbe weiß hat. Und wahr ist das, diese Meinung, eben genau dann, wenn es sich tatsächlich so verhält, wie ich sage, dass es sich verhält. Das nennt der Wahrheitstheoretiker und Philosoph Crispin Wright die Korrespondenzplattitüde. Und damit will er sagen, dass damit im Grunde genommen einfach nur ein bestimmtes Alltagsverständnis von wahr oder Wahrheit zur Sprache gebracht wird. Und er redet von einer Korrespondenzplattitüde auch, weil er sagt, damit allein ist noch ziemlich wenig gewonnen. Denn jetzt stellt sich ja die Frage, was berechtigt uns denn gegebenenfalls etwas für wahr zu halten? Also wenn das eine angemessene Explikation unseres Alltagsverständnisses von Wahrheit ist, das sich natürlich weiter verfeinern und formalisieren lässt. Was berechtigt uns denn dann zu der Annahme, dass jemand, vielleicht ich selbst, tatsächlich einer wahren Meinung bin? Und auf diese Frage, nach den Kriterien für Wahrheit und nach den Gründen dafür, jemanden tatsächlich im Besitz der Wahrheit zu wähnen, fragen sogenannte Wahrheitstheorien. Und ich will nun in völlig unzulänglicher Weise nur sehr knapp drei oder vier Kandidaten solcher Wahrheitstheorien kurz durchgehen, aber dies vor allem zu dem Zweck, um etwas Zweifel zu sehen an der Vorstellung, dass wir auf diesem Weg sonderlich viel mehr über Wissenschaft erfahren, als wir es bis jetzt schon getan haben. Eine Wahrheitstheorie, so will ich behaupten, müsste ein paar Aufgaben erfüllen, zu denen mindestens diese gehören. Sie müsste uns eine angemessene, begriffliche Explikation dessen liefern, was wir mit Wahrheit meinen. Zum Beispiel die Korrespondenzplattitüde. Sie müsste uns etwas über Kriterien der Wahrheit, über notwendige und hinreichende Bedingungen, unter denen wir von Wahrheit ausgehen dürfen, sagen. Und sie müsste uns etwas darüber sagen können, wie wir feststellen können, ob die Kriterien erfüllt sind oder nicht. Und ich bin nun, auch wenn ich auf diesem Gebiet eher Laie bin, also mich nicht schwerpunktmäßig mit Wahrheitstheorien befasse, sondern eher laienhaft und am Rande, der Ansicht oder bin zu dem Eindruck gelangt, dass keine der im Handel befindlichen Wahrheitstheorien allen diesen Ansprüchen genügt. Ich will das ganz knapp nur andeuten anhand einiger wichtiger Vertreter. Eine Wahrheitstheorie, die sich scheinbar direkt und ohne weiteres aus der Korrespondenzplattitüde ergibt, ist die sogenannte Korrespondenztheorie der Wahrheit. Man meint also gewissermaßen mit der Explikation, wahr ist eine Aussage genau dann, wenn es sich so verhält, wie die Aussage sagt, dass es sich verhält, bereits etwas Theoretisches über Wahrheit gesagt zu haben. Und das ist eine ehrwürdige Variante von Wahrheitstheorien und es ist sicherlich die älteste Wahrheitstheorie, die wir finden. Wir finden sie etwa ausgedrückt in der Theorie des Aristoteles und in der auf ihn folgenden mittelalterlichen Rezeption und Weiterentwicklung seiner Philosophie in der Formel, dass die Wahrheit adequatio intellectus et rei sei. Adequatio heißt wiederum so viel wie Gemäßheit oder Entsprechung. Intellectus meint den Geist oder den Inhalt des Geistes, also zum Beispiel eine Meinung. Und rei meint die Sache, also die Entsprechung von Meinung und Sache, von der die Meinung handelt, oder eben von Aussage und Sachverhalt, wie man etwas moderner sagen mag. Ja.
Da fällt mir ein Beispiel ein, wie der aktuelle Papst quasi das Thema Vernunft anspricht, ganz ähnlich. Er hat so ein tolles Wortspiel, also warum die Bibel vernünftig ist. In der Bibel steht, Gott ist die Vernunft, und die Bibel ist ja Gottes Wort sozusagen, also ist die Bibel vernünftig. Ist das so ähnlich, wie wenn man sagt, etwas ist wahr, weil jemand sagt, dass es wahr ist?
Nee, das wäre jetzt ein einfaches Beispiel für eine zirkuläre Argumentation. Nicht? Also ich stecke Voraussetzungen in eine Behauptung und garantiere damit, dass nur das rauskommen kann, was ich behauptet habe. Das ist einfach schlecht argumentiert. Ich würde das dem Papst aufgrund seines intellektuellen, wenn schon nicht moralischen Niveaus, gar nicht zutrauen, aber egal. Ja, das ist einfach eine, glaube ich, zunächst einmal tadellose Explikation dessen, was wir mit Wahrheit alltäglich meinen. An der Explikation ist nichts auszusetzen, würde ich sagen, außer, dass sie uns in theoretischer Absicht viel weniger an die Hand gibt, als wir vielleicht glauben. Also, da scheint mir das anders. Das andere ist einfach ein Zirkelschluss. Nicht? X ist vernünftig, weil es als vernünftig bestimmt ist oder so. Das ist ja die Substanz dessen, was Benedikt anscheinend da gemeint hat. Gut. Was ist das Problem mit einer Korrespondenztheorie? Und man kann anstelle von Entsprechungsverhältnis zwischen Geist und Sache, intellectus et rei, eben auch setzen, Satz und Sachverhalt oder Meinung oder Proposition und Sachverhalt oder Satz und Tatsache. Auch das sind Vorschläge, wie man dieses Entsprechungsverhältnis oder Korrespondenzverhältnis genauer versteht. Nun, wenn man es so versteht, und das ist eine in der Tradition wirksame Auffassung gewesen, dass damit ein Entsprechungsverhältnis behauptet wird zwischen einer sprachlichen Entität und etwas Nichtsprachlichem, dann steht man vor dem grundsätzlichen Problem, wie man gewissermaßen ein Stück Sprache, also eine Aussage, sozusagen vergleichen neben etwas stellen kann, was von einer ganz anderen Seinsart ist, als die Aussage ist, selbst nämlich ein Stück Wirklichkeit. Könnte man zum Beispiel sagen, dass die Struktur der Wirklichkeit in einer bestimmten Hinsicht genau gleich ist der Struktur, der grammatischen oder logischen Struktur der Aussage, die von diesem Stück Wirklichkeit handelt. Beispiel, die Katze liegt auf der Matte. Was wäre hier das Entsprechungsverhältnis? Nun, in der Wirklichkeit müssten Katzen sein, müssten Matten sein und Katzen müssten auf Matten liegen und nicht Matten auf Katzen oder Katzen neben Matten oder so. Man kann sich vielleicht für diesen einfachen Fall noch irgendwie vorstellen, dass es sinnvoll ist, das zu sagen, obwohl es nicht ganz so leicht ist zu sagen, was es denn heißt. Dass sozusagen die Satzstruktur, die Katze liegt auf der Matte, eine Entsprechung finden soll in etwas, was in der Wirklichkeit statt hat, was aber nicht selber aus dem Stoff von Sprache ist, nämlich Katzen, die in einer bestimmten räumlichen Relation zu Matten liegen. Wie ist es aber zum Beispiel mit diesem Satz, alle Schwäne sind weiß? Was ist die nichtsprachliche Entsprechung von alle Schwäne? Der Inhalt des Satzes, alle Schwäne, ist ein Allsatz, eine Art Gesetzesaussage. Wann immer etwas ein Schwan ist, wird es weiß sein. Ja? Gibt es aber in der nichtsprachlichen Wirklichkeit einen Wahrmacher für den Satzbestandteil alle Schwäne? Nun, es gibt Schwäne, diesen, jenen, den dort und vielleicht kann ich mir auch noch Schwäne ausdenken, aber bereits mögliche Schwäne sind ja offenbar nicht Bestandteile der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit besteht nicht aus dem, was möglich ist, die Wirklichkeit besteht aus dem, was der Fall ist. Also als Einzeldingen, von denen ich etwas aussagen kann. Also bereits da ist das, oder spätestens da wird die Sache kompliziert. Oder nehmen wir diesen Satz, der ja auch wahr sein könnte. Es gibt keine Einhörner. Auch das ist eine verkappte Gesetzesaussage. In dieser Welt ist nicht ein Einhorn. Was ist die nichtsprachliche Entsprechung in der Welt der Sachverhalte von es gibt nicht, also von der Negation? Und ich glaube, dass diejenigen etwas Wahres getroffen haben, die sagen, dass solche Beispiele und solche Fragen die Korrespondenztheorie als eine Theorie, die uns etwas darüber sagt, wie wir der Wahrheit habhaft werden können oder was uns dazu berechtigen soll, etwas für wahr zu halten, dass sie diese Korrespondenztheorie zu Fall bringen oder mindestens doch in erhebliche Schwierigkeiten bringen. Und das hieße nichts anderes als, die Korrespondenzplattitüde hilft uns nicht weiter, wenn wir die eigentlich wahrheitstheoretisch entscheidenden Fragen beantworten wollen, nämlich, was uns denn nun dazu berechtigt oder was irgendwen dazu berechtigt, auch tatsächlich sich im Besitz der Wahrheit zu wähnen. Und das hat eben mit dem grundlegenden Problem zu tun, dass die Korrespondenztheorie dem Gedanken Sinn abgewinnen muss, dass zwischen etwas Sprachlichem und etwas Nichtsprachlichem irgendein Verhältnis besteht, von dem das eine das andere wahr macht. Und es ist diese Schwierigkeit, die nun in zwei anderen Varianten der Wahrheitstheorien oder in zwei anderen wahrheitstheoretischen Spielarten versucht wird zu lösen. Die eine Wahrheitstheorie, die ich jetzt kurz ansprechen will, ist die Kohärenztheorie und das andere ist die Konsenstheorie der Wahrheit. Und beide haben gemeinsam, dass sie jeweils Wahrheit nicht bestimmen über ein Verhältnis zwischen etwas Sprachlichem und etwas Nichtsprachlichem, sondern als ein innersprachliches Verhältnis. Also wir hatten die Korrespondenztheorie, jetzt kommt die Kohärenztheorie und dann noch die Konsenstheorie. Und für die Kohärenz- und die Konsenstheorie gilt eben, dass sie jeweils Versuche sind, das grundlegende Problem mit Korrespondenztheorien zu vermeiden, nämlich, dass man hier etwas wesentlich Sprachliches zu etwas wesentlich Nichtsprachlichem in eine Beziehung setzen soll, die eine Beziehung des Wahrmachens sein müsste. Ich mache auch das sehr knapp und zweifellos unzulänglich, aber ich will nur die grundlegenden Probleme dieser Vorschläge Ihnen vor Augen führen. Kohärenz heißt so viel wie Stimmigkeit. Sie haben eine Menge von Aussagen und eine Menge von Aussagen erfüllt dann die Bedingung der Stimmigkeit, wenn sie erstens logisch konsistent ist, wenn also logisch gültige Beziehungen zwischen allen Elementen bestehen und wenn dann eben keines dieser Elemente sozusagen nicht über irgendwelche Folgerungsbeziehungen mit allen anderen Elementen in Beziehung gesetzt werden kann. Also wenn kein Element sozusagen unverbunden im Raum steht, sondern alle sich wechselseitig stützen. Je vollkommener das Netz von Stützungsbeziehungen beispielsweise zwischen Aussagen ist, umso höher ist die Kohärenz in einem Aussagensystem. So grob. Und jetzt gab es Vorschläge zu sagen, dass wir dann legitimiert sind zumindest, von Wahrheit auszugehen, wenn wir Kohärenz haben, was negativ gesprochen bedeutet, wenn jemand etwas Unwahres meint oder etwas Unwahres aussagt, dann bedeutet diese unwahre Aussage immer einen Riss im Netz der Kohärenzbeziehungen, eine Verminderung der Kohärenz des Gesamtgefüges von Aussagen. Also Unwahrheit ist so, fällt dann knapp gesagt zusammen mit Inkohärenz, mit dem, was einen Aussagenzusammenhang inkohärent macht, was die Stimmigkeit beeinträchtigt. Und auf die Weise kann man beispielsweise auch von Wahrheit in mathematischen Kontexten reden, wo es ja, wie gesagt, nicht um Empirie geht. Mathematische Wahrheit mag vielleicht über diese Idee der Kohärenz tatsächlich, obwohl ich davon nichts verstehe und das deswegen jetzt auch gar nicht weiter verfolgen will, gefasst werden können. Andererseits aber scheinen wir doch den Wahrheitsbegriff auch und wesentlich eben dafür zu haben, um etwas Empirisches zu sagen, also etwas darüber, was in der Welt der Fall ist. Und für diese empirischen Fälle, in denen wir den Wahrheitsbegriff zu verwenden, scheint es nun ganz kontraintuitiv, dass mit Kohärenz das gefasst wird, was wir mit Wahrheit meinen. Um das zu sehen, muss man sich nur vorstellen, dass man die Möglichkeit zweier gleichermaßen kohärenter Aussagensysteme hat. Und was soll dann den Ausschlag geben, um zu sagen, das eine ziehen wir vor und das andere nicht. Wenn beide Aussagesysteme den Zweck haben, uns etwas Wahres mitzuteilen, aber beide sind kohärent, dann besteht ein Problem mit dem Wahrheitsbegriff, denn nur eines von beiden kann wahr sein. Und man kann sich, glaube ich, auch ohne weiteres vorstellen, dass jemand ein kohärentes Aussagensystem bilden kann und das trotzdem eben der Wirklichkeit, von der es handelt, nicht gerecht wird. Und wenn es der Wirklichkeit nicht gerecht wird, ist es eben nicht wahr, auch wenn es kohärent ist. Die Kohärenz der Meinungssysteme von psychotischen Personen mag höher sein als die Kohärenz der Meinungssysteme von nicht-psychotischen Personen, wie wir es hoffentlich alle sind. Weil wir zum Beispiel vielleicht ein höheres Maß an Inkohärenz in Kauf nehmen zugunsten einer größeren Weltoffenheit unserer Meinungen. Man kann ja versuchen, die Kohärenz seines Überzeugungssystems um den Preis der Weltoffenheit zu erhöhen, indem man sich sozusagen abdichtet gegen irritierende, widerstreitende Erfahrungen, indem man die Fenster und Türen schließt und keine neuen Informationen reinlässt. Also ich glaube einfach, dass die Idee der Kohärenz ein wesentliches Element, das wir mit der Korrespondenzplattitüde zum Ausdruck bringen, verfehlt. Nämlich, dass Aussagen dann wahr sind, wenn sie dem, wovon sie handeln, auch tatsächlich gerecht werden. Und das garantiert uns eben keine Kohärenz. Selbst wenn Kohärenz eine notwendige Bedingung für Wahrheit sein mag, was ich jetzt nicht weiter entscheiden will, scheint sie mir klarerweise nicht hinreichend zu sein. Ein ähnliches Problem, glaube ich, stellt sich nun, wenn man sich die Konsenstheorie der Wahrheit betrachtet, deren wahrscheinlich bekanntester Vertreter der frühe Jürgen Habermas von Anfang der 70er Jahre ist. Der hat die Idee mittlerweile auch in dieser Form wieder aufgegeben, aus guten Gründen, glaube ich. Hier ist die Idee, die Grundidee die, dass wir wahr das nennen dürfen, was alle möglichen kompetenten Beurteiler eines Sachverhalts nach gründlicher argumentativer Prüfung übereinstimmend für wahr halten würden, vorausgesetzt, die Bedingungen der Prüfung sind ideal. Also man idealisiert die Idee der Zustimmung unter allen verständigen Beurteilern eines Sachverhaltes. Was heißt idealisieren? Nun, man nimmt zum Beispiel an, dass die für real existierende Diskussionen kennzeichnenden Begrenzungen, was Zeit, Räumlichkeit, Zugang neuer Teilnehmer und so weiter und so fort angeht, dass diese Begrenzungen alle aufgehoben sind. Man stellt sich vor, dass man alle verfügbaren, alle für unsere Erkenntnismöglichkeiten überhaupt zugänglichen Informationen, die zur Klärung der Sachfrage eine Rolle spielen könnten, auch tatsächlich hat und dass man sie nicht zu einem untragbar hohen Preis erst beschaffen müsste und so weiter und so fort. Man idealisiert die Bedingungen, unter denen Einigung erzielt wird Und das heißt natürlich, man redet nicht über irgendeinen in unserer tatsächlichen Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt erzielten Konsens, sondern man redet über einen Konsens unter der den Tatsachen widersprechenden Unterstellung, dass er unter idealen Bedingungen zustande gekommen ist. Und dann wäre eben Wahrheit sozusagen gleichbedeutend mit rationaler Akzeptierbarkeit unter idealen Bedingungen. Oder wenn nicht gleichbedeutend damit, so würde man doch sagen, wir meinen damit, dass jemand im Besitz der Wahrheit ist, so viel wie er hat eine Meinung, der wir alle unter idealen Bedingungen zustimmen würden. Also wenn keiner den anderen täuschen kann, wenn keiner den anderen von der Teilnahme an der Prüfung der Streitfrage ausschließen kann und so weiter und so fort. Das ungefähr ist die Idee. Und nun könnte man sagen, gut, für die Wissenschaft verstanden als eine Gemeinschaft von Menschen, die bestimmte Zwecke, zum Beispiel Zwecke der Wahrheitssuche verfolgen, ist tatsächlich kennzeichnend, dass sie sich verständigen, dass sie versuchen, eine Übereinstimmung zu erzielen. Wenn ich mit jemandem argumentiere, versuche ich ihn ja von der Richtigkeit meiner Sichtweise zu überzeugen. Und dass sie dabei auch versuchen, so viele erkenntnishemmende Faktoren wie möglich auszuschalten, aus Interesse an der Wahrheit heraus. Also wenn jemand erkennt, unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel der emotionalen Aufgeheiztheit oder des zum Schweigenbringens bestimmter unbequemer Fragen, werden wir wahrscheinlich die Wahrheit über einen Sachverhalt verfehlen, hat jemand gute Gründe, diese Faktoren auszuschließen. Also die Verständigungssituation offener, transparenter, egalitärer, fairer, inklusiver zu machen und so weiter und so fort. Aber wiederum, der springende Punkt bei Wahrheit ist nicht, dass wir uns einig sind, sondern der Gedanke ist eher, wir würden uns idealerweise auf etwas einigen, weil es wahr ist. Und es ist natürlich denkbar, dass wir uns über etwas einigen, alle, und die Bedingungen, unter denen die Einigung zustande gekommen ist, ist so ideal, wie man das denn verständlicherweise für miteinander redende Menschen überhaupt nur erwarten darf. Und trotzdem ist es eben falsch. Also es kommt auf Wahrheit an, es kommt nicht auf den Konsens an. Und der Konsens scheint auch nicht die Wahrheit zu verbürgen und er scheint natürlich schon gar nicht die Wahrheit auszumachen. Ja? Sondern der Konsens ist eben dann ein Erfolg im Sinne der wissenschaftlichen Verständigungsbemühungen, wenn er etwas Wahres trifft und nicht umgekehrt. Ein Problem mit diesem Kriterium ist auch dies: Hier wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem, was mit wahr gemeint ist, und dem, was wir erkennen können. Der Konsens wäre ja das, was alle gemeinsam unter idealen Bedingungen erkennen würden. Man nennt so etwas ein epistemisches Wahrheitsverständnis. Epistemisch heißt so viel wie unsere Erkenntnismöglichkeiten betreffend. Nun kann ich aber etwas Wahres oder Falsches über etwas sagen, von dem ich nichts, das ich nicht erkennen kann. Ein Beispiel wären Phänomene, die einfach deswegen sich unserem Erkenntnisvermögen entziehen, weil sie den Bedingungen der Entropie unterliegen. Irgendein Dinosaurierfurz 60 Millionen Jahre zuvor, der sich buchstäblich spurenlos verloren hat. Und seitdem haben atmosphärische Veränderungen jede Möglichkeit, dem nachzuspüren, verunmöglicht. Und trotzdem könnte ein Satz, dass dieses Ereignis sich das mal zugetragen hat, wahr sein. Oder der Satz, es tut diesem Tisch furchtbar weh, wenn ich auf ihn draufklopfe. Oder wenn ich meine Flasche auf ihn abstelle. Ist ein Satz, der, so würde ich doch sagen, wahr oder falsch ist. Eine Behauptung über ein Sachverhalt, nämlich das tut diesem Tisch furchtbar weh. Man hat hier aber das notorische Problem, dass Entitäten, die keinerlei Verhaltensreaktionen zeigen und für die auch bestimmte andere Bedingungen nicht gegeben sind, zum Beispiel das Vorliegen von Nervensystemen, die hinreichend ähnlich sind zu unseren eigenen, sodass wir hier vielleicht sagen können, gut, wenn dieses Nervensystem, das bei mir für Schmerzempfinden verantwortlich zeichnet, auch bei dieser Entität gegeben ist, dann kann ich vermuten, dass bei dieser Entität Schmerz empfindet, auch wenn sie kein Schmerzverhalten zeigt, dass das alles nicht gegeben ist. Und trotzdem könnte es sein, dass es diesem Tisch wehtut. Das heißt, festzustellen, was auf der Ebene des Erlebens bei anderen Entitäten da ist oder nicht da ist, ist aus prinzipiellen Gründen unmöglich. Und trotzdem sind wahre Aussagen darüber möglich. Und diesem mit dem Begriff der Wahrheit zusammenhängenden Phänomen wird eine Konsenstheorie nicht gerecht. Und das könnte man auch so ausdrücken. Mit dem Wahrheitsbegriff meinen wir etwas, was alle unsere Erkenntnismöglichkeiten übersteigt, logisch gesehen. Jede echte Aussage trägt einen Wahrheitswert, ist also entweder wahr oder falsch. Nicht alle echten Aussagen handeln von etwas, was wir auch nur im Prinzip erkennend nachvollziehen und also übereinstimmend als wahr oder falsch beurteilen können. Wahrheit, könnte man es also auch sagen, ist kein epistemischer Begriff. Mit dem Begriff der Wahrheit schränken wir uns nicht ein auf das, was in der Reichweite unserer Erkenntnismöglichkeiten liegt. Und deswegen müssen epistemische Begriffe der Wahrheit, meine ich, scheitern, einfach weil sie bestimmten Begriffsmerkmalen von Wahrheit nicht gerecht werden. Noch ein letztes Beispiel für eine Wahrheitstheorie, die Habermas selber mal erwogen hat, mit folgender Intuition zurechtzukommen. Die Intuition ist: Wir haben Wahrheit, um uns in unserer Welt möglichst gut zurechtzufinden. Und da kann es nicht reichen, wenn man Wahrheit nur irgendwie als eine innersprachliche Relation, eine Relation zwischen Aussagen wie in der Kohärenztheorie oder eine Relation zwischen Aussagenden oder Argumentierenden wie in der Konsenstheorie versteht. Wahrheit hat etwas zu tun mit praktischer Bewährung. Das einfache Beispiel wäre etwa, wir wollen wahre Meinungen haben, zum Beispiel über Statik, damit wir Brücken bauen können, die nicht zusammenbrechen. Deren Schwingungsverhalten es erlaubt, die Menge an LKWs, die über diese Brücke eben erwartbarerweise fährt, auch zu tragen. Wir verlassen uns im Alltag ständig darauf, dass viele unserer technischen Artefakte auf wahre Annahmen gegründet sind. Flugzeuge, Brücken, und so weiter und so fort. Sonst würden wir viele Dinge einfach nicht tun. Also Wahrheit scheint eine in unserer Praxis und nicht nur in unserer Sprachpraxis tragende Unterstellung zu sein. Und der Sinn und Zweck der Suche nach Wahrheit scheint nicht zuletzt der zu sein, dass wir uns buchstäblich auf tragfähigen Grundlagen bewegen, wo es für uns um ganz wichtige Dinge wie Leben oder Tod geht. Und nun findet sich in der Tradition des amerikanischen Pragmatismus eine handlungsorientierten Variante der Philosophie, die in Nordamerika im 19. Jahrhundert entwickelt wurde, eben der Grundgedanke, dass der Witz des Wahrheitsbegriffs die Nützlichkeit ist oder die Brauchbarkeit von Aussagen als so etwas wie Instrumente, mit deren Hilfe wir Probleme im Handeln lösen können. Eben Probleme wie die Konstruktion tatsächlich tragfähiger Brücken. Und man könnte nun auf diese Weise eben zu einem pragmatistischen Wahrheitsverständnis gelangen, das auf irgendeine Version des Gedankens hinausläuft, dass Wahrheit dann als gegeben anzunehmen ist, wenn die auf die entsprechenden Annahmen gegründeten Praktiken funktionieren. Wenn wir mit ihrer Hilfe weiterkommen, Probleme tatsächlich lösen und keine unvorhergesehenen Unfälle erleiden. Also eine Idee, die eben versucht wiederum, der Rolle des Wahrheitsbegriffs außerhalb der Sprache gerecht zu werden. Und auch hier wieder scheint mir auf der Hand zu liegen, dass dieser Vorschlag, auch wenn er vielleicht eine bestimmte Motivation hinter der Verwendung unseres Wahrheitsbegriffs ganz gut erfasst, dafür andere Vorstellungen, die wir mit dem Wahrheitsbegriff verbinden, klarerweise verfehlt. Er verfehlt schlicht und einfach die Möglichkeit, dass etwas funktioniert, aber nicht auf der Grundlage wahrer Annahmen, sondern auf der Grundlage falscher Annahmen. Ein Beispiel, das mir dann immer in den Sinn kommt, ist das des Placebo-Effekts bei Medikamenten. Placebo-Effekte werden hervorgerufen oder werden getestet zu dem Zweck herauszufinden, was ein Wirkstoff für einen Unterschied macht, wenn er in Gestalt von neuen Medikamenten in den Handel gebracht werden soll. Man guckt dann, wie ist der Effekt mit dem Wirkstoff bei Versuchspersonen verglichen mit dem Effekt ohne den Wirkstoff bei Versuchspersonen, denen man einfach eingeredet hat, sie bekämen diesen Wirkstoff zugeführt. Man nennt das dann, wenn es tatsächlich einen Effekt gibt, dieses Glaubens, man habe hier ein Wirkmittel erhalten, einen Placebo-Effekt. Und das Placebo ist eben das vermeintliche Medikament ohne den Wirkstoff. So etwas funktioniert unter Umständen. Es gibt ja auch Fälle von Spontanhandlungen bereits für aussichtslos erklärter Krankheiten, die etwas zu tun zu haben scheinen mit dem starken Glauben der Patienten, das und das würde wirken. Und wenn das so ist, dann könnte etwas nützlich sein, ein Glaube, ohne dass der Inhalt des Glaubens wahr ist. Glaube mag Bäume versetzen, aber nicht, weil die Meinungen, die über das, was Bäume versetzt, wahr sind, sondern weil der Glaube als solcher diese Kraft hat. Und mir scheint deswegen, man täte dem Wahrheitsbegriff, so wie wir ihn alltäglich verwenden, Gewalt an, wenn man Wahrheit in irgendeiner Weise auf Nützlichkeit reduzieren würde oder auf Funktionieren. So sehr wir Wahrheit zu dem Zweck anstreben, dass wir erfolgreich handeln können, so wenig, glaube ich, kann man deswegen im Umkehrschluss sagen, dass sich die Bestimmung von Wahrheit letztlich auf Funktionalität, auf Funktionieren, auf gelingende Praxis zurückführen lässt. Das aber wäre letztlich der Witz eines pragmatistischen Verständnisses oder einer pragmatistischen Theorie der Wahrheit. Was folgt aus all diesen eher destruktiven Behauptungen? Und damit will ich heute dann abschließen. Ich meine vor allem dies. Wir haben zwar ein ganz gutes und sicherlich verfeinerungsfähiges Vorverständnis davon, was wir meinen, wenn wir von wahr reden. Wir können ganz gut sagen, welche Rollen der Wahrheitsbegriff in unseren mit Behauptungen verbundenen Sprachspielen spielt. Ich hatte ja schon gesagt, Bekräftigung, Bestätigung, Zustimmung, Festlegung auf die Meinung eines anderen und so weiter. All das kann man mit Hilfe des Wahrheitsbegriffs zur Sprache bringen. Aber eine Wahrheitstheorie, die alle drei von mir genannten Aufgaben erfüllt, nämlich uns eine angemessene Explikation unseres Wahrheitsverständnisses zu geben, uns Kriterien für Wahrheit zu liefern und uns zu sagen, wann wir annehmen dürfen, dass diese Kriterien auch erfüllt sind. Eine solche Theorie der Wahrheit ist mir jedenfalls nicht bekannt. Und das führt einfach zu dem Schluss, dass wir zwar in den Wissenschaften und auch außerhalb der Wissenschaften vielfach an Wahrheit interessiert sind und auf die Wahrheit aus sind. Uns liegt daran, wahre und nicht falsche Aussagen zu treffen, wahre und nicht falsche Meinungen zu hegen. Aber der Begriff der Wahrheit gibt uns keine Theorie an die Hand oder geht nicht mit einer Theorie einher, die mehr sagen würde als, wir müssen eben schauen, was, so gut wir das eben gerade erkennen können, dafür spricht, dass es sich tatsächlich so verhält, wie wir meinen, dass es sich verhält. Und das, dass man so gut wie möglich herauszufinden versucht, ob es sich wirklich so verhält, wie vermutet oder wie ausgesagt, bedeutet einfach, dass man sich um die besten Rechtfertigungen oder Begründungen für Meinungen bemüht, wenn denn an der Wahrheit dieser Meinungen Zweifel aufgekommen sind. Und das heißt, das Interesse an Wahrheit verweist uns auf Rechtfertigungen als den einzigen Weg, auf dem wir der Wahrheit verbunden sein können. Die Wahrheit ist kein möglicher Besitz in dem Sinne, dass wir uns sicher sein können, dass wir sie in unseren Taschen haben. Diese Sicherheit, im Besitz der Wahrheit zu sein, haben wir nie. Und es könnte trotzdem aber sinnvoll sein, dass man an der Wahrheit interessiert ist. Und das Interessiertsein an der Wahrheit zeigt sich letztlich an der Offenheit für Argumente und auch für Evidenzen, die dafür oder dagegen sprechen, dass es sich so verhält, wie wir meinen, dass es sich verhält. Und deswegen führte mich dieser eher destruktive Durchgang durch Versuche, Wahrheit zu theoretisieren, zu dem Schluss, mit dem ich die nächste Vorlesung einleiten und dann bestreiten will, dass nämlich wir es in der Wissenschaft mit dem institutionalisierten Bemühen um Rechtfertigung oder eben mit argumentativen Praktiken zu tun haben. Und das, wie gesagt, bedeutet nicht, dass Wahrheit nicht eine wichtige Rolle spielt, um zu verstehen, was der Witz von Wissenschaft ist. Aber weil Wahrheit nichts ist, in dessen Besitz wir uns wählen oder dessen Besitz definieren könnte, was eine Wissenschaft ist, kann die Wissenschaftlichkeit nur in etwas anderem als dem Wahrheitsbegriff bestehen. Und das ist eben so mein Vorschlag, dass argumentative, rechtfertigende, gründegebende Orientiertsein an der Wahrheit als einem Ideal, ohne dass ein guter Teil der wissenschaftlichen Bemühungen für uns nicht verständlich würde, ohne dass wir aber je sicher sein könnten, es zu erreichen. Gut, vielleicht, wenn Sie jetzt dazu noch Fragen oder Kommentare haben, geben wir uns gemeinsam noch 5 Minuten. Ja.
Ja, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es für uns Menschen jetzt überhaupt so etwas wie eine objektive Wahrheit geben kann oder ob das nicht immer für jeden von uns persönlich nur eine subjektive Wahrheit geben kann, weil wir uns ja nur auf unsere Sinne verlassen können. Also wenn jetzt für einer sieht jetzt den Schwan und sagt, er ist weiß, und ein nächster, der ist farbenblind, für den ist der Schwan nicht weiß, warum soll der denn, das ist eben für denjenigen die Wahrheit. Also ich weiß nicht, ich verstehe, also weil jeder von uns nimmt ja auch die Welt ein bisschen anders wahr. Und deswegen ist für mich Wissenschaft auch nur was subjektiv menschlich ist, wie wir uns praktisch unsere Welt erklären, so wie sie eben für uns wahr ist, aber ohne, dass es jetzt zwangsläufig eine objektive Wahrheit sein muss. Mhm.
Also zum Objektivitätsbegriff will ich später, also in der nächsten Woche mehr sagen, aber so viel doch. Ich glaube nicht, dass wir im Ernst sagen können, Wahrheit sei subjektiv. Also das ist meine Wahrheit, das ist deine Wahrheit und damit hat sich's. Ich glaube, Wahrheit ist in einem bestimmten Sinne immer absolut. Nämlich, wenn etwas wahr ist, dann müssten Sie genauso die Wahrheit der Sache anerkennen, wie ich sie anerkennen müsste. Etwas anderes ist natürlich unser Zugang zur möglichen Wahrheit. Das ist jeweils mein Zugang oder jeweils Ihr Zugang. Nun kann man sagen, es ist gerade der Witz wissenschaftlicher Verfahren, Verständigungsversuche, Versuchsanordnungen und dergleichen, dass wir versuchen, Brücken zu bilden zwischen den verschiedenen subjektiven Standpunkten. Ja? Nach dem Motto, 8 Augen sehen mehr als 2. Also eine Möglichkeit, sich von der Befangenheit durch den eigenen Standpunkt ein bisschen frei zu machen, ist, dass man andere Standpunkte einnimmt. Und das wiederum wird erleichtert dadurch, dass tatsächlich andere Personen da sind, die auf die gleiche Sache, auf dieselbe Sache hinblicken, aber von einem anderen Standpunkt aus. Sodass es mir schon sinnvoll zu sein scheint, dass man die unvermeidliche Zentriertheit des eigenen Blickwinkels nach und nach dezentriert. durch Einbeziehung von immer mehr Perspektiven. Und ein idealer Grenzpunkt dieser Bemühung um Dezentrierung der eigenen Perspektive, das kann dann eben das sein, was man Objektivität nennt. Und das wiederum, glaube ich, wird nur verständlich, wenn wir eben unterscheiden zwischen es scheint mir wahr zu sein und es ist tatsächlich wahr. Also das Wahrheitssubjektives bestreite ich als eine begriffliche Behauptung. Scheint mir mit dem Begriff der Wahrheit nicht verträglich zu sein, dass Wahrheit in diesem Sinn subjektiv ist. Natürlich kann etwas wahr sein, nur relativ zu bestimmten Bedingungen. Ja? Also angenommen, es juckt Sie jetzt im linken Nasenflügel. Dann wäre der Satz, es juckt Sie jetzt im linken Nasenflügel, wahr oder falsch. Der Satz handelt von Ihnen jetzt in diesem Moment. Aber als Satz ist er entweder wahr oder falsch. Und wenn jemand in einer Million Jahre noch prüfend dazu Stellung nehmen könnte, ob es zu diesem Zeitpunkt in ihrem linken Nasenflügel gejuckt hat, müsste er oder sie sagen, ja, es ist wahr, dem hat es damals im linken Nasenflügel gejuckt. In diesem Sinne behaupte ich, ist Wahrheit begrifflich gesehen nie subjektiv. Aber es ist eine andere Frage, wie wir uns mehr oder weniger sicher sein können, dass wir die Wahrheit und nicht etwas Falsches erfasst haben. Und da bin ich ja gerade bei den Schwierigkeiten angelangt, von denen ich dann in der nächsten Woche sprechen will, dass wir uns dessen nie sicher sein können. Und dass das Interesse an Wahrheit nichts anderes ist, als der ständige Versuch, mit dem Problem umzugehen, dass wir uns über die Wahrheit nie sicher sein können und trotzdem auch nicht aufhören sollten, an ihr orientiert zu sein. Aber die unter sozusagen postmodernistisch geprägten westlichen weißen Studenten und Studentinnen, ich rede mal so blöd, verbreitete Ansicht, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, verwechselt, glaube ich, das epistemische Ideal der Wahrheit mit dem politischen Ideal der Toleranz oder des Kompromisses. Das sind zwei verschiedene Welten. Ja? Also meine Behauptung, mit der ich Sie gerne entlassen würde, ist, wenn Sie von Wahrheit reden, verwenden Sie diesen Begriff in einem bestimmten Sinne des Wortes absolut. Absolut bezüglich der möglichen Menge derjenigen, die zustimmend zu ihm Stellung nehmen sollten, absolut bezüglich des Zeitpunktes, zu dem jemand Stellung nimmt, absolut bezüglich des Standpunktes, von dem aus jemand Stellung nimmt. Das, glaube ich, gehört zur Grammatik oder zum Begriff, zur begrifflichen Struktur des Wahrheitsbegriffs, der wiederum nichts anderes ist als die Weise, wie wir systematisch mit dem Begriff der Wahrheit umgehen im Denken. Gut, dann danke ich Ihnen für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.